Guten Morgen, ihr lieben Freunde, Geschwister aus Kirchheim, um Kirchheim und von sonst wo. Ich weiß nicht, ob Dettingen noch zu Kirchheim gehört. Nein, ist ein selber eigener Ort. Ich weiß, sogar eine Stadt. Ja, es ist schön, hier zu sein, in eurer Mitte heute Morgen. Die meisten kennen uns wahrscheinlich, kennen mich, kennen Martina wahrscheinlich, vielleicht manche auch nicht. Darum noch mal kurz. Ich bin der Friedrich Leonhard, manche nennen mich auch Frieder hier, die meisten hier nennen mich in der Tat Frieder. Wir sind vor 30 Jahren in die Welt gezogen, um Muslime einladen, Jesus nachzufolgen. Dann waren wir mal drei Jahre wieder hier, kurzfristig, und seit 23 Jahren sind wir jetzt in Großbritannien. Dorthin hat Gott uns berufen, um dort in einem Werk mitzuhelfen, eben damit der Name Jesu unter Muslimen bekannt gemacht wird, in der ganzen Welt, überall dort, wo Muslime leben. Unser Motto ist: mit Liebe und Respekt alle islamischen Volksgruppen einladen, Jesus nachzufolgen. Und es ist eine schöne Aufgabe, es ist eine schwierige Aufgabe, eine spannende Aufgabe und eine freudemachende Aufgabe, alles zugleich. Und es hat so die letzten 30 Jahre unser Leben auch geprägt. Und immer mal wieder kommen wir auch nach Kirchheim, damit wir das Schwäbische nicht ganz verlernen und damit wir eure Gesichter auch im Gedächtnis behalten, weil wir werden ja auch alle älter und Gesichter verändern sich. Und vor allem die kleinen Gesichter, die verändern sich so stark, dass ich viele gar nicht mehr erkenne. Der Saal hier hat sich auch verändert. Also die erste Ankunft hier, das war so eine Mischung aus, doch, euch kenne ich gut und seit Jugendkreiszeit und Jungschartzeit und Posaunenquerzeit und allem. Aber irgendwas fühlt sich auch ganz neu an und ganz fremd. Und es ist so die Spannung, in der wir leben, nachdem wir ja 30 oder 23 Jahre jetzt eigentlich schon nicht mehr wirklich hier sesshaft sind. Und trotzdem ist es immer wieder schön, auch hier zu sein. Jojo, wir können das Ding anschalten, vielleicht mit dem die erste Folie. Mancher hat vielleicht darauf gewartet, dass ich heute Morgen über Richter 4 predige, aber ich wurde gefragt, ob ich nicht auch was predigen könnte zum Thema Freude an Gott. Das ist ja so ein Jahresthema für euch auch, das immer wieder vorkommt. Und ich habe dann nicht Nein gesagt, nicht weil ich den Richter nicht spannend finde, aber vielleicht weil dieses Thema Freude an Gott und Gebet für Gottes Mission, weil mir das speziell am Herzen liegt und weil es auch das Thema ist, in dem ich lebe. Das ist also das Thema für heute, Freude an Gott und Gebet für Gottes Mission. Und es wird keine Textpredigt sein, sondern es ist eher eine thematische Predigt. Ich werde dazu verschiedene Abschnitte aus Gottes Wort, schwerpunktmäßig aber aus der Apostelgeschichte, verwenden. Und jeder, der die Apostelgeschichte nicht in den letzten 3 Monaten mal gelesen hat, dem würde ich dringend empfehlen, tut's mal wieder. Tut's mal wieder, lest mal wieder die Apostelgeschichte. Am besten nicht über einen ganzen Monat, sondern vielleicht über eine Woche. Das kann man schaffen, aber das gibt euch einen Einblick, was Gott getan hat in den frühen Tagen der Gemeinde. Aber lasst mich zunächst mal eine kleine Geschichte erzählen. Das war in den späten 80ern. Da erhielt eine Frau auf einer Freizeit ein Gebetskärtchen. Das war damals Mode, Gebetskärtchen, Gebet für unerreichte Völker. Und auf diesem Gebetskärtchen stand ein Land, das kannte die Frau nicht. Aber in dem Land gab es keine für diese Volksgruppe gab es keine Bibelübersetzung. Es gab keine Mitarbeiter, die dort das Evangelium verkünden würden. Und es gab erhebliche soziale Probleme, es gab auch Verfolgung all derer, die nicht dem Islam nachfolgen wollten. Und die Frau hat begonnen zu beten. In großer Treue hat sie gebetet. Einige Jahre später erfährt die Frau, dass Leute aus ihrer Gemeinde in der Vorbereitung sind auf eine Gemeindegründungsarbeit. Und als sie dann mal vorsichtig nachgefragt hat, ja, wo gehen denn diese Leute hin, hört sie mit großem Erstaunen, dass es genau dieses Land ist, wo sie schon jahrelang dafür gebetet hat. Sie hat also die Erfüllung ihres Gebetes vor ihren Augen erlebt. Stellt euch vor, was das für eine Freude war. Und über die Jahre hinweg konnte die Frau dann immer wieder direkt von diesen Mitarbeitern aus ihrer Gemeinde erfahren, was Gott dort tat, dass Menschen tatsächlich zum Glauben kamen. Die Frau, von der ich rede, ist Hildegard Zink aus unserer Gemeinde. Sie hat mir Erlaubnis gegeben, diese Geschichte erzählen, weil sie illustriert etwas von dem, was Beter für Mission erleben können. Wer für Weltmission betet, nämlich auch in Kirchheim, nimmt teil an Gottes Handeln in der Welt und kann Freude über Frucht und Fortschreiten von Gottes Reich erleben. Das war meine kleine Geschichte. Die große Geschichte begann vor Gründung der Welt. Da war nämlich Gott. Er war unerschaffen. Und er ist das einzige Wesen, das nicht erschaffen ist. Er ist und er bleibt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann schuf er. Zunächst mal schuf er die unsichtbaren Wesen. Er schuf sie, um ihn anzubeten, um ihm zu dienen. Und dann schuf er die Erde. Er schuf die Menschen, um ihm zu dienen und um ihn anzubeten. Aber es gab Rebellion. Zunächst in der unsichtbaren Welt haben sich einige Wesen von ihm abgewandt, wollten nicht mehr ihn anbeten, wollten selber groß sein. Sie sind gefallen, diese Engel. Der oberste von ihnen, wir nennen ihn Satan. Und auch unter den Menschen gab es diese Rebellion und sie haben sich von Gott abgewandt. Von der Verehrung Gottes, der sie geschaffen hat, der sie berufen hat auf dieser Erde, seinen Willen zu tun, als seine Ebenbilder, die Erde zu gestalten in seinem Namen. Sie haben sich abgewandt und sie sind unter die Macht von Gottes Feind geraten. Was dabei rauskam, sehen wir, wenn wir um uns rumschauen und wenn wir in die Geschichte und in die Nachrichten gucken. Gottes Mission war von ganzem Anfang an, er wollte die Menschen wieder zurückbringen, um ihn anzubeten. Das war das Ziel. Er wollte sie zur Umkehr bringen, damit sie ihn anbeten. Wir haben vorher gesungen, Vater, für immer ehre ich dich. Das ist Gottes Ziel mit der Mission. Er wählte ein kleines Volk, um an diesem Volk ein Zeichen zu setzen für die Welt, wie eine erlöste und befreite Menschheit, die ihn zu ihrem Gott macht, wie die leben kann. Dann sandte er vor 2000 Jahren seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, den Erlöser und Retter, den Messias. Er verkündigte das Reich Gottes, er demonstrierte das Reich Gottes und er lud die Menschen ein, sagte, tut Buße, kehrt um von dieser Selbstverherrlichung, Selbstverehrung. Folgt mir nach. Er ermöglichte durch seinen Tod am Kreuz die Freisetzung zu diesem Leben, die Freisetzung von den Mächten, die die Menschheit gefangen hielten. Und vor seiner Himmelfahrt hat er seine Jünger beauftragt, seine Nachfolger beauftragt, die Botschaft von dieser Erlösung an der gesamten Menschheit weiter zu erzählen. Gott möchte heute noch, dass alle Menschen aus allen Volksgruppen ihre Bestimmung leben, ihn anzubeten, sich an ihm zu erfreuen. Darum lese ich den Psalm 67. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns, dass man auf der Erde erkenne seinen Weg, unter allen Völkern seine Hilfe. Es sollen dich preisen die Völker, Gott. Es sollen dich preisen die Völker alle. Es sollen sich freuen und jubeln die Völkerschaften. Denn du wirst die Völkerschaften richten in Geradheit. Und die Völkerschaften auf der Erde, du wirst sie leiten. Es sollen dich preisen die Völker, Gott, es sollen dich preisen die Völker alle. Das ist Gottes Ziel, das ist Gottes Wunsch. Er wird es zu seiner Erfüllung bringen. Jesus spricht in Matthäus davon, dass bevor das Ende dieses Zeitalters passiert, das Ende des Zeitalters, in dem wir jetzt leben, wo die Menschen Gott noch nicht anbeten, noch nicht alle ihn anbeten, sondern wo die Welt noch definiert ist und charakterisiert ist von dem, was wir sehen, wenn wir die Nachrichten gucken. oder in unsere Familien und Nachbarschaften und Betriebe. Diese Zeit wird zu einem Ende kommen. Und als die Jünger fragten, Gott, Jesus, wann wird das sein, dieses Ende dieser Zeit, dieses Zeitalters? Da sagte Jesus, es wird seine Erfüllung finden, wenn das Evangelium allen Nationen gepredigt wurde. Dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende dieses Zeitalters kommen. Denn dann wird Jesus wiederkommen. Und dann wird ein neues Zeitalter beginnen, wo alle Geschöpfe ihn ehren. Und das wird ein ewiges Zeitalter sein. Und dann wird alles gut sein. Und Gott wird die Ehre bekommen, die ihm gebührt. Und wo befinden wir uns jetzt? Im Moment befinden wir uns in der Gegenwart. Wir befinden uns in dem Kapitel von der Verbreitung der frohen Botschaft. Der frohen Botschaft von der Befreiung aller Menschen, Jesus nachzufolgen. Und dieses Kapitel begann 50 Tage, nachdem Jesus von den Toten auferstanden war, nämlich am Pfingstfest. Und es begann mit Gebet. Jesus beauftragte seine Jünger, sie sollen gehen in alle Welt, aber gesagt, wartet. Wartet, ihr braucht da noch was. Was tun sie? Sie verharren, sie warten. Sie warten einmütig im Gebet. Und als das Fest der Wochen, also diese 50 Tage nach Passa vorüber war, da geschah etwas. Da wurden sie mit dem Heiligen Geist erfüllt und dann begannen sie, das Evangelium vom Reich Gottes zu predigen. Menschen kamen zum Glauben, sie taten Buße, sie ließen sich taufen. Es hieß an diesem Tag 3000 Männer, dann kamen noch Frauen dazu, die wurden damals nicht mitgezählt. Die erste neutestamentliche Gemeinde entstand und ihre Merkmale waren, sie verharrten in der Unterweisung durch die Apostel, in der Gemeinschaft, in den gemeinsamen Mahlzeiten, inklusive wahrscheinlich Abendmahl, und in den Gebeten. Die Bewegung breitet sich aus, die Autoritäten störten sich dran, sie begannen eine Verfolgung, sie wollten diese Leute weghaben. Sie nehmen die Anführer gefangen und was tut die Gemeinde? Sie betet. Petrus wird von Herodes gefangen, er ist der Anführer, er wird von Herodes gefangen, er soll umgebracht werden. Die Gemeinde versammelt sich in einem Haus, um für seine Freilassung zu beten. Einige Zeit später, während einer Zeit des Fasten und Betens und der Anbetung, spricht Gott zu einer Gemeinde in Antiochia. Sie sollen Barnabas und Saulus aussenden, damit sie das Evangelium vom Reich Gottes auch über die Grenzen des jüdischen Volkes hinaus und über die Grenzen von Samaria predigen. Sie werden durch Gebet ausgesandt. Wir lesen auch von einzelnen Personen, die beteten. Stephanus, der erste Märtyrer, beendet betend sein Leben. Petrus, der Apostel, ist im Gebet auf einem Dach. Das sagt ihm Gott, zeigt ihm Gott, du, ich möchte, dass du auch zu den Nichtjuden das Evangelium bringst. Paulus und Silas sitzen im Gefängnis in Philippi, sie singen und sie beten. Gebet, Gebet, Gebet. Gebet war von Anfang an Teil des menschlichen Beitrages an Gottes Mission, die zur Anbetung Gottes führt und zur Freude an Gott. Darum, wer betet, wer für Mission betet, nimmt teil und trägt bei zur Freude an Gott, zur Freude vieler Menschen und auch zur eigenen Freude. Und als Ermutigung und Einladung zum Gebet für Mission möchte ich 5 Merkmale nennen, die Christen, betende Christen und Gemeinden erleben oder die sie kennzeichnet. Betende Christen und Gemeinden sind Segnen. Sie segnen die Nationen dieser Welt. Gott gab den Auftrag an Abraham oder das Versprechen, in dir sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Gott sagt zu Jakob, dem Sohn, dem Nachkommen Abrahams, in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden. Der Apostel Paulus stellt fest, der Segen Abrahams kommt durch die Generationen und durch Christus zu den Nationen. Es zieht sich durch die ganze Geschichte, dass Gottes Menschen den Segen, das Wohl der Nationen suchen. Mir fehlt da praktisch ein, der Abraham. Der Abraham bringt die Stadt, die fürchterliche, die unmoralische Stadt Sodom vor Gott. Er stellt sich vor Gott hin, als Gott ihm sagt, ich werde diese Stadt vernichten. Und Abraham stellt sich hin und redet mit Gott. Ist es dein Ernst? Wirklich? Unter welchen Bedingungen? Und wenn 50 Gerechte drin sind? Und wenn vielleicht 5 weniger als 50 und so weiter? Abraham bringt vor Gott diese Stadt Sodom, weil er weiß, er will das Wohl dieser Stadt und auch seines Neffen, der dort drin sitzt. Dann dachte ich an Daniel. Daniel war unfreiwillig verschleppt nach Babylon. Daniel war ein junger Mann aus Israel. Er war in einer einflussreichen Position. Er betete 3-mal am Tag. Ich glaube nicht, dass er 3-mal am Tag nur für seine Mutter und seine Familie und seine Geschwister und seine Arbeitskollegen und seine Freunde betete. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er die Anliegen Babylons, die Dinge, die er sah in seiner einflussreichen Position, dass er die vor Gott brachte, dass es ihn umtrieb, dieser Götzendienst, warum dieser Nebukadnezar sich so als Gott verherrlichen ließ. In derselben Zeit hat der Prophet Jeremia an die Juden im Exil dort in Babylon geschrieben: Sucht der Stadt Bestes, betet für sie. Nicht, dass er möglichst schnell wieder nach Jerusalem kommt. Betet für diese Stadt, betet für ihr Wohlergehen. Denn wenn es ihnen wohlergeht, werdet ihr das auch spüren. Und dann schreibt Apostel Paulus an den Timotheus: Die Nachfolger Jesu sollen vor allen Dingen für die Obrigkeiten beten, damit sie ein stilles und ruhiges Leben führen sollen. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Wenn Gemeinde Gottes angesichts dessen, was in der Welt um sie herum vor sich geht, zu Gott ruft im Sinne des Gebetes, das Jesus uns lehrte: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und die Zustände, die sie sehen in dieser kaputten, gebrochenen, zerbrochenen Welt mit den kaputten, zerbrochenen Menschen, wenn sie sehen, dass diese Zustände dem Willen Gottes nicht entsprechen, und wenn sie das im Gebet beklagen und vor Gott bewegen und ihn anrufen und um Änderung flehen, dann können teils dramatische Umbrüche und Umkehrungen geschehen in dieser Welt, die zum Segen für die Menschen werden. Im Danielbuch lesen wir nicht nur, dass der Daniel 3-mal am Tag betete, sondern wir lesen auch von dramatischen politischen Dingen, die dort geschahen, und sozialen Dingen dort geschahen. Der Nebukadnezar wird wahnsinnig. Er erkennt seine Arroganz. Er beugt sich vor dem allmächtigen Gott und bekennt, dass es nur einen Gott gibt, den Gott im Himmel, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Gott Daniels. Ich glaube, dass Daniels 3-maliges Gebet am Tag für Babylon etwas damit zu tun hatte. Belsazars Regierungszeit endet abrupt, auch in der Zeit von Daniel. Sein Imperium verfällt, seine Nachfolger erlauben den Juden die Rückkehr in ihre Heimat und den Wiederaufbau des Tempels. Und ich glaube, dass Daniels Gebet etwas mit diesen Umwälzungen zu tun hatte. Wir kennen Beispiele aus der jüngeren Geschichte, dass Gebet Weltgeschichte auch verändert. In unserer Kindheit und Jugend wurde viel für den Fall des Eisernen Vorhangs gebetet, weil wir wussten, was dort hinter diesem Zaun geschieht und wie Menschen verfolgt werden und wie sie in Unfreiheit leben. Die Sowjetunion zerfiel. Ich weiß, dass viele, vielleicht nicht unbedingt meiner Generation, aber der Generation zuvor, haben gebetet für die Wiedervereinigung unserer Nation, dass die Mauer fallen sollte, weil sie dachten, das entspricht nicht Gottes Willen. Die Mauer ist gefallen. Ich denke daran, was durch den Fall und Zerfall des Eisernen Vorhanges, Zerfall der Sowjetunion, was dort in Zentralasien passiert ist. oder was in Albanien passiert ist, wo Menschen jahrelang, jahrzehntelang gebetet haben, damit sich dort Dinge verändern, damit dort Freiheit entsteht. Sie haben diese Länder gesegnet im Namen Gottes und die Zustände beklagt und gesagt, dein Reich komme in diese Länder. Und heute sehen wir den Nahen Osten und wir wissen, wir müssen beten, dein Reich komme. Ich weiß, Saudi-Arabien, das Land, war viele Jahre nicht zugänglich für Mitarbeiter des Evangeliums. Und wir haben lange Jahre gebetet, Herr, öffne die Türen. Gott hat geantwortet und die Türen öffnen sich. Und wir haben heute, wir wissen, dass heute mehr bekennende Christen, mehr Jesus-Nachfolger, die Saudis auf dem Herzen haben, dort leben als jemals zuvor. Und wir wissen, dass Gott dort Dinge tut, die wir nicht gesehen haben vorher. Wir müssen weiter beten für Eritrea, wir müssen weiter beten für Nordkorea, wir müssen weiter beten für Syrien, für Libyen und so weiter, den Jemen. Es gibt viele Länder, die Gott uns auch heute noch aufs Herz legt. Und wir als betende Christen und Gemeinden können diese Nationen und diese Zustände dort segnen. Aber abgesehen von Ländern gibt es auch globale Realitäten, unabhängig von den Ländern. Die Kriege, die Naturkatastrophen, das Machtgehabe der Einflussreichen, die Ausbeutung der Armen, sexuelle, sonstige Gewalt, die ganze Geschäftemacherei mit Menschenhandel, mit dem Schleusen von Migranten, die Habsucht bei denen, die eh schon im Luxus schwimmen und so weiter. Ihr wisst es alle, was nicht in Ordnung ist in dieser Welt. Und da dürfen wir beten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ich weiß nicht immer, was Gottes Lösung ist. Und ich möchte ihm keine Lösungsvorschläge machen im Gebet. Aber ich vertraue ihm diese Situationen an und bitte, dass er diese Nationen segnet, dass er die Menschen segnet. Und es kann auch ganz im Kleinen sein, in der Nachbarschaft, dein Reich komme ins Haus Nummer 16, dein Reich komme ins Haus Nummer 15, dein Reich komme und segne die Familie im Haus Nummer 14, Haus Nummer 13 gibt's nicht, dann kommen Nummer 12 und 11, 10 sind wir und 9 und so geht's die Sackgasse runter. Wir können im Kleinen beten, damit dass Gott diese Menschen in diesen Zuständen segnet und wir können im ganz Großen dafür beten, dass Gottes Wille geschieht in den Ländern und in diesen globalen Herausforderungen, in denen wir leben. Betende Gemeinde kann auch einen direkten Einfluss darauf nehmen, wenn sie tun, was der Apostel Paulus an Timotheus schreibt. Betet vor allen Dingen für die Obrigkeiten, dass wir ein stilles und ruhiges Leben führen sollen. In einer Gesellschaft, wo Ordnung herrscht, wo die Menschen ein stilles und ruhiges Leben führen können, ist es den Gemeinden erlaubt, ihren Auftrag vor Ort auszuführen. Wo es noch keine Gemeinden gibt, erlauben stabile gesellschaftliche Verhältnisse die Verkündigung des Evangeliums in relativer Sicherheit. In unstabilen Ländern und Situationen zu arbeiten als Mitarbeiter, als jemand, der das Reich Gottes verkündigen will, es bedeutet Sicherheitsvorkehrungen beachten, Orte oder Wegstrecken meiden, kurzfristig planen, Zeiten einräumen an Checkpoints und so weiter. Aufmerksamkeit und Energie geht darin, diese schwierigen, unstabilen Situationen zu managen. Und diese Zeit und Energie steht dann nicht mehr der Arbeit am Reich Gottes zur Verfügung. Darum, wenn betende Christen und Gemeinden dafür beten, dass stabile Verhältnisse herrschen in diesen Ländern, dann nützt es auch seinem Reich, der Verkündigung des Evangeliums und es segnet diese Nationen. Der zweite Punkt, betende Christen und Gemeinde mobilisieren. Jesus lehrte seine Jünger nicht nur das Vaterunser, sondern er lehrte sie auch ein zweites Gebet. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Matthäus 9. Jesus war unterwegs im Auftrag seines Vaters. Er sieht den Zustand der Volksmengen um ihn herum. Sie sind erschöpft und verschmachtet. Und er sagt, Das sind aus wie Schafe ohne einen Hirten. Niemand kümmert sich um die, da ist kein Schutz da. Niemand kümmert sich um ihr Versorgung und ihr Wohlergehen. Und er nimmt es und sagt, die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Die Ernte, das Erntefeld ist die Erde. Und Gott möchte, dass Menschen eingeladen werden in sein Reich. Jesus sah ein Missverhältnis zwischen der Ernte und dem Mangel an Arbeitern, zwischen den Schafen und den Hirten. Es war ein Missverhältnis zwischen Bedarf und Versorgung. Die Welt ist reif für die Botschaft vom Reich Gottes. Es fehlen Mitarbeiter, die sich an die Arbeit machen. Darum bittet meinen Vater um Berufungen in diese Arbeit. Ich bin mir sehr sicher, dass die Gemeinde in Antiochien, die zusammenkam, um zu beten, und da hören wir. In der Gemeinde in Antiochien waren Propheten und Lehrer, Barnabas und Simeon und Lucius und Manaen. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Silas zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Ich gehe davon aus, dass diese Männer und Frauen wahrscheinlich in Antiochia, die gebetet haben und fasteten und dem Herrn dienten, auch um Arbeiter in Gottes Ernte gebetet haben. Und Gott hat sie auf der Stelle erfüllt. Er hat gesagt, sendet mir die zwei. Das Gebet um Arbeiter war auch eines der Anliegen auf dem Gebetskärtchen, das die Hildegard bekam. Und Gott hat geantwortet, indem er zunächst mal Martin und Miriam und uns berief. Und er hat dieses Gebet beantwortet, indem er noch mehr Mitarbeiter aus unserer Mitte berief. Gott antwortet auf diese Gebete. An der Tatsache der großen Ernte hat sich bis heute nichts geändert. Im Gegenteil, zahlenmäßig hat sich die Weltbevölkerung in den vergangenen 2000 Jahren vervielfacht. Und das Missverhältnis zwischen Menschen, die das Evangelium bringen, und die, die das Evangelium brauchen, das besteht weiterhin. Ich komme von einer Konferenz, wir waren letzte Woche zusammen als deutschsprachige Mitarbeiter unserer Organisation. Und an einem Morgen beteten wir um Mitarbeiter in die Ernte. Und dann wurde eingeladen, dass alle die Teamleiter, die Mitarbeiter brauchen für ihr Team, dass die nach vorne kommen, damit wir ganz speziell für sie beten. Und da standen 21 Männer und Frauen, die alle irgendwo in der islamischen Welt arbeiten und händeringend, manche so dringend, um neue Arbeiter bitten. Und das ist nur ein ganz, 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 ganz kleiner Ausschnitt. Wir brauchen Mitarbeiter. Wir müssen beten. Und Jesus hat es uns gesagt, da ist ein Missverhältnis. Darum betende Christen und Gemeinden mobilisieren. Es gibt viele Gebetsressourcen heute. Nicht mehr nur diese kleinen Kärtchen. Ich weiß nicht, ob es sie überhaupt noch gibt. Es gibt andere Gebetsressourcen heute, die die Ernte beschreiben und wo die Not ist und wo die unerreichten Volksgruppen sind und in welchen Städten und in welchen strategischen Orten wir Mitarbeiter gesucht werden unter unerreichten Volksgruppen. Lasst uns diese benutzen, und ganz am Ende habe ich eine Folie mit ein paar von den Ressourcen. Gott möchte, dass die Arbeiter in seine Ernte mobilisiert werden durch Gebet. Und wer dafür betet, trägt dazu bei. Der dritte Punkt, betende Christen und Gemeinden öffnen Türen. Wörtlich. Wir lesen in Apostelgeschichte 12, dass Petrus gefangen war, die Gemeinde betet, es kommt ein Engel, der befreit den Petrus und schickt ihn auf den Weg. Geh zu denen, die beten. In Apostelgeschichte 16 sitzen Paulus und Silas im Gefängnis, sie beten und sie loben. Und was passiert? ein Erdbeben. Die Türen öffnen sich. Immer wieder erleben auch wir solche Situationen, dass sich für Mitarbeiter Türen öffnen. Da war ein Ehepaar, das wurde zu einer Befragung in die örtliche Polizeizentrale gebeten. Der Ehemann wurde 3 Nächte festgehalten, die Frau wurde sofort wieder freigelassen, damit sie nach ihren Kindern schauen konnte. Als der Mann dann vorläufig entlassen wurde, sagt man, er wird aber noch zum Staatsanwalt vorgeladen. Das ist eine reine Formalität. Aber das hört sich immer suspekt an, so reine Formalität. Wir wurden zum Gebet aufgerufen. Und 2 Tage später geschah es. Nach einer formellen Anhörung bei der Staatsanwaltschaft verkündet der Staatsanwalt, es gibt keine formelle Anklage und keine Reisebeschränkungen für diese Familie. Gott hat Türen geöffnet, hat Gebet beantwortet. Es geht nicht immer so schnell, dass sich die Türen öffnen für Gefangene. Darum müssen wir beten, dass Gott Türen öffnet für die, die um ihres Glaubens willen, um der Verkündigung des Evangeliums willen gefangen sind. Aber auch im übertragenen Sinn sind betende Christen und Gemeinden Türen öffnende Beter. Der Paulus schreibt an die Kolosser, betet für mich, dass der Herr mir eine Tür öffnet. Der Paulus brauchte auch das Gebet der Gemeinden, dass sich eine Tür öffne, das Geheimnis des Christus zu reden. Sehr ähnlich noch im Epheser 6 und im 2. Thessalonicher 3. Mit allem Gebet und Flehen betet auch für mich, dass mir Rede verliehen wird, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit, mutig zu reden. 2. Thessalonicher 3, betet, dass das Wort des Herrn läuft und verherrlicht wird wie bei euch. Paulus wusste, wovon er redete. Nämlich an die Korinther schrieb er, ich werde bis Pfingst in Ephesus bleiben, denn eine große Tür ist mir geöffnet. Wow, da hatte der Paulus eine offene Tür. In Apostelgeschichte 19 lesen wir, wie diese offene Tür aussah und was sie bedeutete. Er hatte 2 Jahre lang die Möglichkeit, in Ephesus Nachfolger Jesu zu lehren. Es geschahen ungewöhnliche Wunderwerke. Alle, die in der Provinz Asien lebten, hörten das Wort Gottes. Das Wort des Herrn wuchs mit Macht. Eine große Volksmenge kam zum Glauben. Sie ließen den Artemiskult und andere abergläubische und okkulte Praktiken zurück. Und sogar das Geschäft der Silberschmiede brach ein. Paulus wusste, was es bedeuten kann, wenn sich Türen für das Evangelium öffnet. Darum bittet er an die Kolosser, betet, dass der Herr mir eine Tür öffnet. Wie damals so heute öffnet sich Türen für das Evangelium. Es ergeben sich Situationen, wo das Wort Gottes läuft, wo eine Dynamik da ist, wo eine Dynamik entsteht. Dies geschieht vielerorts und auf vielfältige Weise. Türen für das Evangelium öffnen sich durch gelebte Nachfolge und das praktische Segnen. Auch in der Apostelgeschichte 9 gibt es ein Beispiel. Da ist diese Tabitha, diese Dorcas, eine Jüngerin, die ist reich an guten Werken und Almosen. Und wir lesen, dass das den Boden vorbereitet hat für die Geschichte, als sie dann starb und Petrus kam, sie auferweckt wurde. Da wurden die Menschen gläubig. Sie sahen, wow, diese Frau, die so viel für uns getan hat und dieser Jesus, der die Kraft hat, aufzuwecken, da gibt's einen Zusammenhang. Wir möchten das wissen. Türen des Evangeliums öffnen sich auch durch das übernatürliche Eingreifen Gottes. Nicht nur die Tabitha wurde auferweckt, sondern auch ein Gelähmter wurde geheilt damals in dieser Geschichte, in der Apostelgeschichte 9, und es folgen Bekehrungen. Die Türen für das Evangelium öffnen sich durch Krisen und Naturkatastrophen. Die Türen für das Evangelium haben sich auch für den Petrus geöffnet, für den Paulus geöffnet durch ein Erdbeben. Und wir sehen, dass der Bürgerkrieg in Syrien mehr Syrer zu Nachfolgern Jesu gemacht hat als 10 jahrzehntelange Missionsarbeit. Die Erdbeben in Marokko, in der Türkei und in Syrien letztes Jahr haben Türen für das Evangelium geöffnet. Natürlich beten wir nicht um Erdbeben, um Flutkatastrophen oder sonstige Krisen und Kriege. Wir beten um offene Türen für das Evangelium. Wie Gott diese Türen öffnet, das überlassen wir ihm. Aber wenn sie offen sind, dann gehen wir rein. Offene Türen durch Segnen der Menschen bedeutete für unsere Mitarbeiter Lebensmittelverteilung durch Teams während der Covid-Pandemie. Wir haben nicht für eine Pandemie gebetet, aber Gott hat dadurch Türen geöffnet, durch die wir gegangen sind. Türen für das Evangelium öffnet sich durch übernatürliche Eingreifen Gottes. Diesen Sommer hatten in einem islamisch dominierten Region in einem afrikanischen Land ein 6-wöchiger Einsatz stattgefunden, gemischte Gruppe afrikanischer und europäischer Christen. Da schrieb einer der Leiter: Gott ist wunderbar am Wirken. Wir erleben seine Gegenwart sehr stark. Dämonen wurden ausgetrieben, Kranke, viele Kranke wurden geheilt. Häuser, die offen sind für das Evangelium, gefunden. Das Evangelium wurde gepredigt, es wurde zur Buße aufgerufen, es wurde getauft und Hausgruppen wurden gestartet. Zurzeit sind es knapp 200 Muslime, die sich für den Weg mit Jesus entschieden haben und Buße getan haben. Circa 50 von ihnen wurden getauft und in ungefähr 20 Häusern haben Jüngerschaftsgruppen begonnen. Ich habe den Leiter gefragt, welche Rolle hat Gebet bei euch gespielt? Er hat zu mir gesagt, wir haben jeden Tag 3 Stunden gebetet, bevor wir über auf die Straßen gingen. 3 Stunden. Diese Stadt vor Gott gebracht, die Menschen vor Gott gebracht, uns selber vor Gott gebracht. Wir haben um offene Türen gebetet. Wir waren vorbereitet, weil wir gebetet haben und Gott hat Türen geöffnet. Es geht leider nicht immer so schnell. Aber was einer der Mitarbeiter mit Einblick in das Reich Gottes und was Gott in der islamischen Welt tut, schrieb, können wir bestätigen. Wann immer es in der islamischen Welt einen bedeutenden Durchbruch gab, gab es auch eine Geschichte von beharrlichem, konzentriertem und außergewöhnlichem Gebet. Gott öffnet Türen für das Evangelium durch Gebet. Manchmal auf der Stelle, manchmal durch einen langsameren Prozess, der viel Geduld und Durchhaltevermögen erfordert. Viertes Merkmal: Betende Christen und Gemeinden kämpfen mit. Paulus schreibt an die Korinther: Gott hat uns aus großer Todesgefahr gerettet und wird uns retten. Auf ihn hoffen wir, wobei auch ihr durch das Gebet mitwirkt. Er schreibt an die Römer: Kämpft mit mir in den Gebeten. Durch Gebet an Gottes Mission werdet ihr Mitwirkende und Mitkämpfende an dem Werk, das die Mitarbeiter vor Ort durchführen. Mir fiel die Geschichte ein, als der Josua gegen Amalek kämpfte. Das ist nicht in der Apostelgeschichte, das ist ganz am Anfang. Es ist im 2. Buch Mose. Josua kämpfte gegen diese feindliche Nation Amalek, die sich Israel in den Weg stellte. Mose stand oben auf dem Berg. Und solange er die Hände hob, konnte Josua siegen. Aber dann wurden seine Hände schwach. Und dann kamen Aaron und Hur und stützten ihm die Hände und die Arme. Sie wurden zu Mitkämpfern. Das bedeutet es, Mitkämpfer zu sein. Durchs Gebet, die Arbeit der Männer und Frauen und Familien vor Ort zu unterstützen, dadurch, dass ihr zu Hause betet. Widerstand und Kampf gab es ganz von Anfang an und die Antwort der Gemeinde Gottes war Gebet. Ich habe es schon erwähnt am Anfang der Apostelgeschichte, als die Apostel das taten, wozu Gott sie berufen hatte, gab es Empörung über die Wundertaten und über die Verkündigungen. Es gab Verhöre und Verhaftungen von der Gemeinde, hieß es. Sie aber hoben einmütig ihre Stimme zum Gebet. Festnahme von Petrus, anhaltendes Gebet. 2. Thessalonicher 3 schreibt der Paulus: Betet für uns, dass wir gerettet werden von den schlechten und bösen Menschen. An dieser Art Anliegen hat sich nichts geändert. Überall dort und oft sind überall dort, wo offene Türen sind, sind auch Widersacher, sind Widerstände da. Manchmal sind es Menschen, Grenzbeamten, Die Schwierigkeiten machen lokale Behörden, Visabehörden, Sicherheitsdienste, Imame. Manchmal sind es Nachbarn oder Verwandte von Nachfolgern Jesu, denen nicht passt, was geschieht. Widersacher. Manchmal sind es andere Widersacher, mit denen wir zu kämpfen haben. Durch die Mitarbeiter an der Evangeliumsausbreitung gehindert werden. Krankheit und Tod ist so ein Widersacher. Scheinbar unlösbare Konflikte auf unseren Teams oder mit Einheimischen sind solche Widersacher. Zermürbende Lebensumstände sind solche Widersacher. Entmutigung, weil nichts vorwärts geht, sind solche Widersacher. Verlust der geistlichen Leidenschaft und brennenden Liebe für die Menschen, Zynismus, sind solche Widersacher. Auch Lebensentscheidungen, die eine weitere Mitarbeit unmöglich machen, sind solche Widersacher. Und nicht umsonst schreibt der Paulus an die Epheser, unser Kampf ist nicht gegen Menschen. Manchmal sind diese Widersacher in der Form von Menschen, aber unser Kampf ist nicht gegen Menschen, sondern gegen die Gewalten, die Mächte, die Welt, Beherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in den Himmelswelten. Die wollen verhindern, dass das Reich Gottes wächst, dass das Evangelium verkündigt wird. Sie möchten die Anbetung Gottes verhindern. Darum stellen sie sich den Mitarbeitern in den Weg. Und darum brauchen die Mitarbeiter Mitkämpfer. Aber ich soll auch das Thema Freude nicht ganz zu kurz kommen. Betende Christen und Gemeinden freuen sich und feiern. Auch wieder in der Apostelgeschichte. Wir lesen, wie durch Gottes Handeln Freude entsteht. Die Gläubigen nahmen Speise zu sich mit Jubeln. Ein Geheilter springt umher und jubelt. Hier, auf der Stelle, im Gottesdienst, im Tempel, als er geheilt war. In Samaria war große Freude, als der Philippus dort nicht nur das Reich Gottes verkündete, sondern auch durch Zeichen und Wunder bestätigte. Der Kämmerer aus Äthiopien zog nach seiner Taufe seinen Weg mit Freuden. Die Magdrode, die vergisst vor Freude, dem Petrus die Tür aufzuschließen, als sie merkte, wow, unser Gebet wurde beantwortet. Ich muss den sagen. Nee, der Petrus steht da vorne. Lass ihn doch rein. Barnabas freut sich, als er Gottes Wirken unter den Griechen in Antiochien sieht. Die aus den Nationen, also die Nichtjuden, die das Evangelium hören, freuen sich, dass Paulus und Silas jetzt sich auf ihre Volksgruppe konzentrieren will. Paulus und Silas machen den Christen in Phönizien und Samaria große Freude, indem sie von der Bekehrung der Nichtjuden erzählen. Wenn Christen und Gemeinden sich durch Gebet für Mission an Gottes Mission beteiligen, können sie sich freuen und mitfeiern, denn sie tragen dazu bei, dass Freude im Himmel herrscht. Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Über die Freude derer, die durch das Anbrechen des Reiches Gottes in ihrer Mitte gesegnet werden. Psalm 67. Es sollen sich freuen und jubeln die Völker. Freude derer, die durch Gottes Wirken an ihnen Jesus kennenlernen. Sie sagen, von ihnen kann man sagen, sie zogen ihre Straße fröhlich. Freude der Mitarbeiter, die Durchbrüche, Frucht und Bewahrung erleben. Der Paulus sagte, Leute, ihr, die ihr Jesus nachfolgt, ihr seid meine Freude. Menschen, die beginnen, Jesus nachzufolgen, sind eine Freude für unsere Mitarbeiter. Und ihr selbst erlebt auch Freude an Gott und Ermutigung in eurem Glauben, wenn ihr seht, was Gott tut. Wie die Magd, die voller Freude an der Tür stand und vergaß, die Tür aufzuschließen. Beter für Mission beteiligen sich an der Freude Gottes, an der Freude der Menschen und haben deshalb auch selbst Teil an dieser Freude. Und abzuschließen mit ganz praktischen Ideen, wie ihr beten könnt für Mission. Und fangt nicht ganz groß an, fangt klein an. Und wenn ihr bereits klein angefangen habt, macht ein bisschen mehr. Und wenn ihr schon mittelviel macht, macht noch ein bisschen mehr, damit eure Freude größer wird. Wir können für die großen und kleinen Dinge, die uns bewegen, einfach vor Gott bringen, ohne Lösungsvorschläge machen, sondern beten. Dein Wille geschehe. dein Reich komme. Herr, segne die Menschen. Ihr könnt für die Ernte beten, in verschiedenen Formen. Das Gebet für die Welt, Buch zum Beispiel, ist eine gute Hilfe. Da gibt es verschiedene Gebetshefte, es gibt Gebetsdownloads. Alle, die das Mobile Phone noch nicht draußen haben, die können es jetzt auch rausholen und sich ein Bild machen davon, wenn ihr das wollt. Es gibt Gebetskreise. Auch hier gibt es einen Missionsgebetskreis. Es gibt Gebetsreisen, die angeboten werden von verschiedenen Organisationen. Und betet für Personen im Einsatz. Ein persönlicher Bezug hilft, aber der kann auch entstehen. Da draußen hat es ein paar Materialien, habe ich gesehen. Da gibt es das Kärtle von der Benita. Da gibt es so eine Rundbriefzusammenfassung von unseren aktuellen Gebetsanliegen, uns und Christina und Rainer Gerber und Andreas und Carmen und Johannes, Ulrike und Christoph, die sind auch hier. Und dann hat es Rundbriefe ausliegen. Also in eurer Gemeinde hier, selbst im Haus, hat es Ressourcen, damit ihr beten könnt, ganz konkret, und euch deshalb an der Freude der Mitarbeiter, an der Freude Gottes beteiligen könnt und selber auch diese Freude erlebt, die die Hildegard Zink erlebt hat und auch bis heute noch erlebt. Gott segne euch für euer Gebet, für Mission. Amen.